Himmlischer Vater, Jesus Christus, kommen wir an diesem Vormittag zu dir und danken dir zuallererst für dieses Geschenk, hier in dieser Gemeinschaft in deinem Namen, Herr Jesus, zusammen sein zu dürfen. Wir danken dir, dass du uns aus den unterschiedlichsten Feldern, Gemeinden, Konfessionen zusammengeführt hast. Jetzt sind wir hier, können einander grüßen, ein Stück Gemeinschaft haben, singen, beten, Worte von dir hören, wissen dich in unserer Mitte. Lebendiger Gott, himmlischer Vater, danke. Vielen, vielen Dank. Und Dank, dass es nicht nur für uns hier gilt und nicht nur für die, die mit uns über den Livestream verbunden sind, sondern dass es auch gilt an den unterschiedlichsten anderen Orten in Baden, in Württemberg, Bayern. Danke für diesen Tag, den wir so erleben können. Natürlich kommen wir zu dir und bitten dich, dass dein Heiliger Geist wirksam ist an diesem Tag. Dass du deine Gemeinde erreichst, dass du sie aufbaust, stärkst, ermutigst für ihren Weg, wie auch immer der aussehen mag. Du bist der Versorger. Du bist der, der darauf Acht gibt, dass wir in deiner Nachfolge bleiben. Du bist der Hirte, der uns vorangeht. Du bist der, auf den wir orientiert sind. Segne du auch unser Zusammensein an diesem Ort. Und segne es nicht nur für uns hier, sondern segne es auch für die Kinder in ihrem Programm. Danke, dass wir diese Möglichkeit haben, sie mit dabei zu haben an diesem Ort, an diesem Haus. Danke für alle, die sich da besonders engagieren. Herr, es ist uns eine Freude, dich zu ehren, dich zu preisen, dich, Herr Jesus, groß zu machen, und deinen Namen zu rühmen und von dir zu hören und dich in die Mitte zu stellen, dich, unseren König, König Jesus. Amen. Und da ging Pilatus wieder hinein ins Prätorium und rief Jesus und fragte ihn: Bist du der König der Juden? Und Jesus antwortete: Sagst du das von dir aus oder haben dir's andere über mich gesagt? Pilatus antwortete: Bin ich ein Jude? Dein Volk und die hohen Priester haben dich mir überantwortet. Was hast du getan? Und Jesus antwortete: Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Reich von dieser Welt, meine Diener würden darum kämpfen, dass ich den Juden nicht überantwortet würde. Nun aber ist mein Reich nicht von dieser Welt. Da fragte ihn Pilatus: So bist du dennoch ein König? Und Jesus antwortete: Du sagst es, ich bin ein König. Ich bin dazu gekommen in die Welt, dass ich die Wahrheit bezeugen soll. Und wer aus der Wahrheit ist, der hört meine Stimme. Spricht Pilatus zu ihm: Was ist Wahrheit?
Der König und die Krone. Wir haben eben schon gehört, dass das Königsein Jesu eine lange Vorgeschichte hat. Und so möchte ich anknüpfen an dem König und der Krone, wie es David selbst einmal formulierte im Psalm 21. Ein Psalm Davids vorzusingen: Herr, der König freut sich in deiner Kraft. Und wie sehr fröhlich ist er über deine Hilfe, denn du überschüttest ihn mit gutem Segen, du setzest eine goldene Krone auf sein Haupt. Er bittet dich um Leben, du gibst es ihm, langes Leben, immer und ewiglich. Er hat große Herrlichkeit durch deine Hilfe, Pracht und Hoheit legst du auf ihn. Denn du setzest ihn zum Segen ewiglich. Du erfreust ihn mit Freude vor deinem Antlitz. Ja, das war die Erinnerung Israels an die selige Zeit, als der König David im Namen Gottes und im Vertrauen und Gehorsam Gott gegenüber Gottes Gott sein und König sein repräsentierte. Gott ist der wahre, einzige und ewige König. Aber er hat Israel einen Repräsentanten geschenkt, einen Menschen in ihrer Mitte. Und den hat er gekrönt, wie es hier im Zusammenhang von Königsein und Krone wörtlich heißt, mit einer goldenen Krone. Diese Anfangszeit war für Israel gerade in Krisen, in eigenem Versagen, in Verfolgung, Krieg und Verschleppung. Immer wieder diese Erinnerung, wie es sein könnte und wie es schon war. Als Israel ganz vor seinem Gott lebte und einen König hatte, der Gottes Willen repräsentierte in Herrschaft und gerechtem Gericht. Und so knüpfen die Verheißungen Gottes an sein zerschlagenes, verfolgtes und verschlepptes Israel an dieser Zusage und an dieser Gewissheit an. Nun mögen einige auch in den letzten Jahren gedacht haben, als so viele Lieder zum König Jesus entstanden sind, spielt denn der König eine so zentrale Rolle im Zusammenhang von Jesus Christus? Und in der Tat, wir entdecken in den alttestamentlichen Verheißungen nicht immer unmittelbar das Königsein. Zum Namen geworden ist ja der Christustitel, sodass wir Jesus Christus sagen und viele das wie einen Vor- und Nachnamen verstehen, obwohl die ersten Christen immer, wenn sie Jesus Christus sagten oder Christus Jesus sagten, Jesus ist der Christus, er ist der Gesalbte Gottes. Salbungen gab es sowohl bei den Propheten, wenn Gott einen Menschen auserwählte, um durch ihn zu sprechen. Salbungen gab es auch bei den Hohenpriestern, wenn sie geweiht und geheiligt wurden. Aber der Ausdruck der Gesalbte bezieht sich vor allen Dingen für den König, den Gott senden will, um endlich wieder sein Heil und sein Recht durchzusetzen in Israel. Und bald kamen die Verheißungen weit über Israel hinaus. Sodass jedes Mal, wenn wir Jesus Christus sagen, wir in der Tat sagen, Jesus ist der Christus, Jesus ist der König. Andere haben im Ohr, dass es in Israel doch eine Messias-Erwartung gab. Nun, das ist relativ einfach zu verbinden, denn Christus ist nichts anderes als die griechische Übersetzung für die Bezeichnung des Messias, des Gesalbten. Und damit meint Israel aufgrund der Verheißungen Gottes durch die Propheten nicht einfach einen natürlichen Nachfolger Davids. Und wir lernen bei Jesaja, dass Gott in der Tat die natürlichen Nachkommen Davids gar nicht mehr vorsehen kann für diese große Aufgabe. Er muss, wie wir an Weihnachten besingen, es ist ein Ross entsprungen, quasi neu anfangen bei der Wurzel der Verheißung und es soll ein neuer Spross kommen. Der kommende Messias. Ja, welche Erwartungen verbinden sich damit im Alten Testament und für Israel? Nun natürlich für ein geplagtes und geschlagenes Land die Hoffnung, dass wieder ein streitbarer König von Gott gesandt wird. Und so gibt es viele Messias-Erwartungen, die sich darauf beziehen, dass für Israel und eben darüber hinaus gottesgerechte Herrschaft sich auch politisch wieder durchsetzen wird. Aber in angesprochener Weise, Sacharja 9, hat der Messias auch andere Seiten schon in der alttestamentlichen Verheißung, die ihn nicht als einen gewaltsamen Kriegsherrn erscheinen lassen, sondern als einen Friedefürst, der auf ganz andere Weise sich durchsetzt und überwältigt. Er bekommt den Namen Friedefürst und eben nicht Kriegsherr, so sehr er doch mit Kraft und Gewalt Gottes Recht durchsetzen muss. Ja, wir hören in Jesaja 42 folgende von diesem Knaben, dem Sohn, dem Knecht Gottes Dinge, die wir gar nicht mit einem gewaltsamen Herrscher verbinden können. In dem vierten Gottesknechtslied Jesaja 52, 13 bis 53, 12 erscheint dieser von Gott gesalbte, erwählte und gebrauchte Knecht Gottes mit Zügen, die man überhaupt nicht einordnen kann. Nicht in Glanz, in goldener Krone, nicht in Durchsetzung und Gewalt erscheint hier jemand, sondern als ein Verworfener, als ein Verkannter, als ein Missverstandener. Ja, die Zeugen haben den Eindruck, hier ist einer von Gott verworfen und geschlagen. Es gibt zudem noch, und das haben auch die ersten Christen schon aus dem Munde Jesu mit Christus und seinem Königsein verbunden, diese geheimnisvolle Verheißung von Daniel 7, wo von einem Menschensohn die Rede ist. Menschensohn bedeutet zunächst von der Wortbedeutung einfach Mensch, eine menschliche Gestalt, erhöht zu Gott, um von ihm ausgestattet zu werden mit der Herrschaft. Also, wenn wir heute den König Jesus besingen, dann besingen wir ihn als König, als Messias, als Christus und als Menschensohn. Und all diese Bezeichnungen werden auch in den Evangelien gebraucht. Und Jesus spricht auf geheimnisvolle Weise von sich vor allem als von dem Menschensohn. Und so sagt er von sich, der Menschensohn, wie wir bereits hörten, ist nicht gekommen, um zu unterwerfen, um sich dienen zu lassen, sondern er ist gekommen, um zu dienen und sich selbst dahin zu geben als Auslösung für die vielen. Also, wir sind darauf eingestellt, dass die alttestamentlichen Verheißungen in ihrer Vielschichtigkeit und Vielstimmigkeit in Israel die eine und die andere Erwartung geweckt haben kann. Und so wundert es nicht, dass die Jünger auch, als Jesus nach Jerusalem zieht, sich auf dem Weg schon rempelnd darüber stritten, wer denn jetzt zur Rechten und zur Linken des Messias sitzen darf, wenn er in Jerusalem einzieht als der König. Ja, es ist eindeutig, die vielstimmigen Verheißungen des Alten Testamentes bekommen ihre Eindeutigkeit und ihren Zielpunkt und Erfüllungspunkt von der Person Jesus Christus selbst, dem gekommenen Gottessohn. Die ersten Christen haben nach der Auferstehung, nach Pfingsten, ihre Schrift plötzlich verstanden und haben gesagt, das, was uns in der Passion so rätselhaft war, hatte Gott uns doch vorher schon versprochen. In der Passion aber war das Geschehen für sie nur schrecklich und das Leiden Jesu völlig unerklärlich. Sie haben einen gewaltigen König, ja, einen gewaltsamen König erwartet, der mit der Feindschaft so umgeht, dass er sie unterwirft. Ja, es sollten die Menschen vor diesem Messias auf die Knie gehen, aber die Jünger dachten eigentlich, dass sich dieser Messias mit Gewalt durchsetzt. Und Petrus hatte vorsichtshalber schon mal ein Schwert mitgenommen, um dem Messias zur Seite zu stehen, wenn er sich Platz verschafft und Herrschaft verschafft. Und dann kam alles so anders. Alle Evangelien laufen auf die Passion zu. Aber wenn wir heute das Johannesevangelium im Blick haben, dann deshalb, weil die Spannung der Hoheit Jesu, der Gottessohnschaft, der Herrlichkeit Jesu einerseits und seiner Erniedrigung auf der anderen Seite, Die Herrlichkeit, die man an seinem Wirken sieht, seinen Worten, seinen Heiligungen, seinen Zeichen einerseits und die Grausamkeit seines menschlichen Endes fast unerträglich in Spannung stehen. Ja, auch Markus weiß und berichtet, dass schon von der Taufe an Jesus vollmächtig wirkte. Matthäus und Lukas fangen sogar bei der Geburt an und zeigen, dass das ein Besonderer ist, ein Sohn Gottes. Johannes aber geht noch weiter zurück. Er beginnt in der Ewigkeit. Wir nennen das in der Theologie eine hohe Christologie, die Johannes entfaltet. Denn er beginnt nicht auf der Erde, er beginnt im Himmel, da wo sein Ursprung ist. Das Personengeheimnis dieses Jesus des Christus, Jesus des Königs, wird uns gleich von Anfang an vorgestellt. Er ist der Sohn Gottes. Sohn Gottes nicht im Sinne, wie auch Israel Töchter und Söhne Gottes sind, eben angenommen als Menschen. Sohn Gottes auch nicht nur, wie wir es von David sagen, dem König. Er war geborener Mensch, aber er wurde eingesetzt in das Amt der Gottessohnschaft bei seiner Intronisation. Nein, bevor Fragen aufkommen können und Zweideutigkeiten entstehen, wenn wir von Jesus als dem Sohn Gottes und König sprechen, dann sprechen wir von dem, der von dem himmlischen Vater herkommt, aus der Ewigkeit herkommt und Mensch wird. Schon im ersten Kapitel wird er deshalb erkannt von Nathanael, der mit ihm spricht. Du bist der Sohn Gottes, du bist der König für Israel. Diese Größe und die Zeichen, die berichtet werden, sind so voll Herrlichkeit. Ja, so bekennt es Johannes und seine Gemeinde. Wir sahen seine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit. Aber wie passt dazu die Passion? Quälend in Kapitel 18 und 19 werden Verhör, das Hin und Her, die falschen Aussagen und Anklagen und schließlich das Urteil dargestellt und verkündet. Dramatisch, aber quälend, ein Herein und Heraus aus dem Prätorium des Pilatus, zu denen die Anklagen vor den Toren, sie wollen sich nicht verunreinigen, weil sie das Passa mal abends feiern wollen. Und so eine Inszenierung, Pilatus, der eigentlich doch das Heft in der Hand halten sollte, er bekommt komische Züge, weil er immer wieder von innen nach außen springen muss, dann von außen nach innen und das Ganze geht dreimal hin und her. Und Jesus wird hier gequält mit Worten, aber noch näher mit Folter. Johannes 19, 1 folgende. Da nahm Pilatus Jesus und ließ ihn geißeln. Und die Soldaten flochten eine Krone aus Dornen und setzten sie auf sein Haupt und legten ihm ein Purpurgewand an und traten zu ihm und sprachen, sei gegrüßt, König der Juden, und schlugen ihm ins Gesicht. Und Pilatus ging wieder hinaus und sprach zu ihnen, seht, ich führe ihn heraus zu euch, damit ihr erkennt, dass ich keine Schuld an ihm finde. Da kam Jesus heraus und trug die Dornenkrone und das Purpurgewand. Und Pilatus spricht zu ihnen, siehe, der Mensch. Für uns, die wir mit den einleitenden Worten uns die Verheißungsgeschichte des Messias vergegenwärtigt haben, aber noch viel mehr. Für die Frauen und Männer, die damals 3 Jahre mit Jesus gingen, die von ihm Lebensperspektive und Hoffnung geschenkt bekamen, die wie viele der Frauen geheilt wurden durch ihn. Für Maria von Magdala, die geheilt wurde von 7 Dämonen. Für Maria, die Mutter Jesu, die ihn nun wahrhaftig am längsten kannte, ihn ja ausgetragen hatte. war das, was hier geschah, unerträglich. Wie können Sie Ihren geliebten Herrn so foltern und hinrichten? Wie können Sie ihn geißeln und so verschandeln? Die Soldaten verspotten ihn, indem sie ihn krönen, aber nicht mit der goldenen Krone des Messias vom Psalm 21, sondern mit einer Dornenkrone, die sie ihm auf das Haupt pressen. Und das Gewand, das er bekommt, ist kein königliches Gewand, sondern ein blutbespritztes, verschlissenes Gewand eines Soldaten. Was für ein Gegensatz! Wie unerträglich dieser Schmerz! Und wenn wir das Kapitel ganz betrachten, dann merken wir, dass selbst der Evangelist spätestens bei der Kreuzigung es selber nicht mehr aushält und kann einfach nur noch sagen, und sie kreuzigten ihn. Denn dieser Vorgang war für sich genommen ja noch einmal schlimmer als das Unerträgliche zuvor. Warum tut das Gott sich an? Warum tut der Sohn Gottes sich das an? Haben Sie es denn nicht gewusst? Es gibt in der Tat Einzelaussagen in unserer theologischen Diskussion, die meinen tatsächlich, Jesus von Nazareth hätte das vorher nicht geahnt, dass das so ausgeht. Nun, man muss nicht der Sohn Gottes sein. Es reicht völlig, dass man Theologe oder Politiker ist, um zu wissen, welche Äußerungen was bewirken und was einen erwartet. Und die Geschichte der Propheten war Beleg genug. Also wäre Jesus von Nazareth nur ein Mensch wie du und ich gewesen, natürlich hätte er gewusst, was passiert, wenn er sich als der Messias von den Leuten begrüßen lässt mit Hosianna, du Sohn Davids in Jerusalem. Sie haben es gewusst. Seit wann? War die Kreuzigung Plan B? Nachdem es in Galiläa deutlich wurde, es dauert eine Weile, Jerusalem zu gewinnen? Und nachdem der Widerspruch in Jerusalem zugenommen hatte? Nein. Der Weg Jesu ist nicht Gottes Plan B. Der Weg Jesu ist Gottes Plan A. Ja, Jesus sagt selbst zu Nikodemus, so wie damals die Schlange erhöht wurde in der Wüste, so dass alle, die auf die erhöhte Schlange schauten, gerettet waren, obwohl doch zum Tode gebissen, so muss der Menschensohn erhöht werden, damit alle, die auf ihn schauen, an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern gerettet werden. So sehr hat nämlich Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, gerettet werden, ewiges Leben haben, nicht verloren gehen. Gott hat seinen Sohn nicht gesandt, um die Welt zu vernichten, um sie zu verurteilen und hinzurichten. Er hat sie gesandt, um sie zu retten. Was ist der Grund dafür, dass sich Gott der Vater und der ewige Sohn, der als Wort Gottes besungen wird in Johannes 1, auf diesen schrecklichen Weg einlassen? Es gibt nur einen nachvollziehbaren Grund. Es ist die grenzenlose Liebe zu den Menschen, die nichts von ihnen wissen wollen. Es ist die grenzenlose Liebe zu den Menschen, die sich so verhalten, dass sie eigentlich nur Gericht und Verurteilung verdient hätten. Und wäre Christus gekommen, schon beim ersten Mal als der Menschensohn, der richtet, er hätte ja nicht Unrecht getan. Vater und Sohn hätten Grund genug, mit dieser Welt abzuschließen. Er kam als das Licht in die Welt. Und die Welt wollte ihn nicht sehen. Sie ertrugen es nicht. Er kam in sein Eigentum, denn die Welt ist doch durch ihn geschaffen. Und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Ja, es stimmt. Das, was wir in dieser Welt erkennen, ist Ablehnung, ist nicht Wahrheit, sondern Lüge, ist nicht Selbstlosigkeit, sondern Egoismus. Und das, was wir bei den Mächtigen dieser Welt erkennen, ist auch immer dieser Wahnsinn einer menschenverachtenden Machtausübung, wie es Völker auch jetzt ganz aktuell in der Bedrohung ihres Lebens erleiden müssen. Gott ist ein anderer König. Und wäre Christus nicht so gekommen, wir würden uns Gott und den Messias wohl in Analogie denken zu den Mächtigen dieser Welt. Aber er ist der ganz andere. Wäre er nicht so gekommen, dann wollten wir vielleicht sagen, ja, Gott ist als Vater so, wie wir menschliche Väter in all ihrer Unzulänglichkeit, in all ihrer Vergessenheit erlebt haben mögen. Gott ist Liebe. Eine Liebe, die er bereit ist, sich selbst hinzugeben, bevor sie die Geliebten opfert und preisgibt. Dasselbe wird natürlich von dem Sohn bekannt im Johannesevangelium. Johannes 13 vor der Fußwaschung. Da ist klar und Jesus weiß, jetzt ist meine Stunde gekommen, wo ich nicht die Königsherrschaft Gottes verkündige, sondern die Konsequenz tragen muss dafür, dass Vater und Sohn in Liebe die Welt überwältigen wollen. Und es heißt bewegend, und so, wie er die Seinen liebte, liebte er sie bis zum Ende, bis zum Schluss, bis zum Telos der Vollendung. Wenn wir das Bild des dornengekrönten, leidenden, blutenden Christus als König vor uns sehen, haben wir es zu tun mit einer uns überwältigenden Liebe. Niemand hat eine größere Liebe, Johannes 15, 12 bis 13, als der, der sein Leben gibt für die Seinen, für seine Freunde. Der Blick auf den Dornengekrönten, der Blick auf den Gekreuzigten, der Blick auf das geschlachtete Lamm, wie es in der Offenbarung dargestellt wird, bringt uns immer wieder in die Demut, in die Dankbarkeit, in die Überwältigung und das Beschämtsein. Mit diesem Bild kann man nicht fertig werden. Da kann man nicht abschließen. Und so wie es der ganzen Welt gilt, gilt es jeder und jedem von uns. Gott war lieber bereit, seinen Sohn auf die Erde zu lassen, als dich und mich zu verlieren. Er war lieber bereit, das Licht in die Finsternis zu schicken und den Widerstand der Finsternis zu erfahren, als uns, dich und mich, im Dunkeln zu lassen. Er war lieber bereit, als das Leben in den Tod zu gehen, als uns im Tod zu lassen. Pilatus führt Jesus hinaus. Und es ist tatsächlich so, dass er eine schillernde Gestalt ist, denn es wird deutlich, dass er immer wieder versucht, Jesus eben mit der Geißelung davonkommen zu lassen, eine Strafe, die für sich genommen schon schlimm genug ist. Er selber hat einerseits Interesse, andererseits kriegt er Angst, als es plötzlich heißt, er sei der Gottessohn, dieser König der Juden. Und er führt ihn hinaus. Siehe der Mensch. Was denkt sich Pilatus dabei? Nun, Es hat den Eindruck, dass Pilatus hofft, angesichts einer solch elenden Gestalt, eines so gedemütigten Menschen, müsste doch die Beißhemmung einsetzen, müsste die Aggression der Feinde gebrochen sein. Seht der Mensch. Es ist diese Spannung, die wir im Johannesevangelium in unübertrefflicher Weise vor Augen geführt bekommen. Das Wort Gottes, der einzigartige Sohn Gottes, der ewige Logos, wie Griechen sich das vorstellten, die Vernunft, das Wort als ein ewiges Prinzip, unsterblich, eben weil zur göttlichen Welt gehörend. Das Wort, Johannes 1, Vers 14, wurde Fleisch. Nein, es wurde nicht nur Mensch und ein menschlicher König, der mit goldener Krone analog zu David regierte. Er wurde Fleisch. Mensch als Fleisch sind wir in unserer Sterblichkeit, in unserer Angreifbarkeit. So angreifbar macht sich Gott. Er wurde Fleisch. Seht der Mensch. Es ist der Sohn Gottes, der sich für uns so schwach macht. Was für ein Kontrast zwischen dem, was wir als Realität von den Verheißungen her und von unserem Glauben an Christus her haben. Hier kreuzigen sie und geißeln den Sohn Gottes und der Erbarmungswürdigkeit seines Menschwerdens, so wie wir sind. Wir erkennen Gottes unglaubliche Liebe und die seines Sohnes. Und es gibt eine zweite Wahrheit, die schon hier gilt. Die Herrscher dieser Welt haben sich demaskiert, ihr Wesen erwiesen, indem sie den Unschuldigen verurteilt haben, indem sie die Wahrheit unterdrückt haben. Und so war es vorher schon bei den Propheten und wird es anschließend bei den Märtyrern sein, dass sich die Fratze dieser Weltgestalt, wenn sie sich denn nicht an Wahrheit, Liebe und Barmherzigkeit orientiert, diese Fratze zeigt. Ja, es wiederholt sich immer wieder, dass letztlich diejenigen, die zu Unrecht Unrecht tun, erwiesen werden in ihren Taten durch die Treue, durch die Verlässlichkeit derer, die an Wahrheit, Liebe und Barmherzigkeit festhalten. Die Weisheit dieser Welt, so sagt es Paulus, sie wird entlarvt von Gottes Liebe und Weisheit. Und sie haben diesen Sohn Gottes nicht erkannt und anerkannt, sonst hätten sie ihn nicht gekreuzigt. Und ein drittes. Der Blick auf den dornengekrönten König ist für all die, die heute Morgen fröhlich waren, als sie herfuhren, den Regen genossen haben nach so langer Zeit, sich freuen auf das Nachmittagsprogramm und eigentlich mitten im satten Leben stehen, geschwind irritierend und hoffentlich auch inspirierend und im Guten aufrüttelnd. Der dornengekrönte König aber ist für die unter uns, die gerade nicht jubeln und goldbekrönt sind in ihrem Leben, sondern leiden. Leiden unter Verfolgung, Einsamkeit und Ablehnung. Die leiden an Krankheit und Vergänglichkeit. Die leiden an existenziellen Problemen, die ihnen Not machen. Er ist der König ihres Herzens und der König ihres Trostes. Warum wir noch so viel leiden müssen, nachdem doch Gottes Liebe erwiesen ist und seine Gerechtigkeit und seine Allmacht in unserem Bekenntnis festgehalten wird? Diese Frage können wir, wenn wir im Leid sind, eben nicht einfach wegerklären. Und so wenig wie das Alte Testament mit dem Buch Hiob, so wenig hat das Neue Testament eine Möglichkeit, unser Leid wegzuerklären. Das, was wir nicht verstehen können, was wir als Wahnsinn empfinden und nicht als einen tieferen Sinn. Aber das, was uns getrost macht und zuversichtlich, ist der Blick auf den Dornengekrönten, der uns zuliebe das gelitten hat. Wir haben, so formuliert es einzigartig der Hebräerbrief, einen hohen Priester, jemand, der uns zu Gott bringt, der dadurch ausgewiesen ist, dass er zugleich die Verbindung zum Himmel hat und gelitten hat wie wir. Die Frage nach dem Leid im eigenen Leben und der Welt, die können wir auch nach dem Kreuz Jesu noch nicht wegerklären. Und es schreit nach einem endgültigen Kommen dessen, den wir auch erwarten, zum Gericht, dass alles zurechtgebracht wird. Aber schon hier haben wir einen Trost. Die Theodizee-Frage wird nicht rational, vernünftig beantwortet, sondern personal. Wir halten uns an den König, der mit Leid gekrönt ist und uns versteht. Kein Schmerz, den er nicht kennt. Kein Sterbensschrei, den er nicht noch tiefer geschrien hat als wir. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er hat Verlassenheit für uns erfahren. Wäre alles mit Karfreitag zu Ende, dann wäre es für uns eine erschütternde Geschichte. Ein Beispiel für eine selbstlose Liebe, die bereit ist, für den anderen zu sterben, damit der andere lebt. Aber ich bin glücklich mit uns allen, dass die Dornenkrone nicht die letzte ist, die er trug. Ich bin glücklich mit uns allen, dass das nicht die letzte Gerichtsverhandlung ist in dieser Geschichte, bei der am Schluss das Unrecht siegt und das Kreuzige ihn dem Unschuldigen gilt und die anderen ihre Hände in Unschuld waschen. Wäre der Sohn Gottes nicht auferweckt worden von seinem Vater, wäre es eine tragische Geschichte, ein weiterer Gerechter, der zu Unrecht stirbt. Aber der von Menschen Verachtete wurde von Gott geehrt. Der Verworfene, er wurde erwählt und zum Leben gebracht und eingesetzt. Und so wie es Gott schon beim vierten Gottesknechtslied Jesaja 53 verheißen hat, so hat er es an seinem Sohn vollendet. Er wird am Ende, weil er die Krankheit aller ertragen hat, das Leid und die Schläge, er wird das Licht sehen und viele Nachkommen haben. Der Dornengekrönte ist der Auferweckte. Und nur wenn ich Kreuz und Auferstehung zusammensehe, dann weiß ich auch um den endgültigen Sieg der Liebe. Denn dass die Liebe mehr vermag als alle Gewalt, das zeigt nicht die menschliche Biografie. Wie viele Gerechte sind gestorben und wurden begraben? Wie viele Liebende haben sich verschenkt und nichts dafür erhalten? Für Christus selbst und für uns, die wir zu ihm gehören, gehört zu dem Leid die Auferstehung dazu. Ja, selbst die Bedeutung, dass er uns Vergebung gebracht hat, dass er uns Versöhnung geschaffen hat mit Gott, wäre vom Kreuz alleine her nicht verstanden. Er könnte stellvertretend unsere Last tragen. Aber damit wären wir noch keine neuen Menschen. Der Dornengekrönte geht durch sein Sterben hindurch in die Gegenwart Gottes. Er wird erhöht zur Rechten seines Vaters. Und wir, die wir festklammern an diesen Dorngekrönten und Gekreuzigten. Wir werden mitgenommen mit ihm durch unser Leid, unsere Ungerechtigkeitserfahrung, unsere Krankheit, unser Sterben hindurch in seine ewige Gegenwart. Wir feiern den mit Dornen und mit Siegeskranz gekrönten Christus. Er ist der König, der uns versteht in unserem Menschsein und der uns für unsere Bestimmung bei Gott fähig macht und mitnimmt. Er ist nicht gekommen, damit wir in Schuld, Vergänglichkeit und Schaden hängen bleiben. Er ist nicht gekommen, um zu richten. Er ist gekommen, um uns zu retten. Und ein letztes. Wenn wir sagen, dass die Liebe überwältigt und dass die Liebe mehr Kraft haben kann als alle Gewalt und dass die Wahrheit sich durchsetzt gegen die Lüge, dann wäre das noch nicht vollmundig zu singen und zu sagen, wenn es nicht die letzte Erwartung gibt. Der dornengekrönte König, der damals verurteilt wurde, gegeißelt, geschlagen, am Kreuz umgebracht wurde, er ist nicht nur auferstanden, er wird wiederkommen. Der gekreuzigte, Auferstandene wird von uns erwartet als Weltenrichter. Und könnte er nicht am Ende alle Tränen derer, die zu Unrecht leiden, abtrocknen? Würde er nicht die Täter zur Rechenschaft ziehen? Wäre die Herrschaft der Liebe nicht zu ihrer Vollendung gekommen? Das Reich Gottes ist kein Begnügen mit Unrecht. Gottes Trost sind nicht nur tröstende Worte, wie wir als Menschen nichts anderes haben, wenn wir Trauernde trösten, als tröstende Worte. Gottes Trost ist Rettung. Und so schauen wir auf den Gekrönten, der für uns bereit war, die Dornenkrone zu tragen. Und wir sehen in seiner Dornenkrone zugleich seine Herrschaft der Liebe und die Macht seiner Wahrheit und Liebe. Kommt jetzt ein Zungenschlag rein, dass wir in unserer Heilsgewissheit, in unserem Bewegtsein von Liebe irritiert sind, wie wir als Christen warten auf den Richter? Ja, allerdings. Wir warten nicht auf ihn, dass er uns freispricht aufgrund unseres gelebten Lebens. Wir erwarten nicht, dass er sagt, ihr habt so treu bis zum Tode ausgeharrt, ihr habt mich nie verraten, ihr habt nie andere Menschen unschuldig irgendwie Schaden zugefügt. Ihr kommt in das Königreich Gottes aufgrund eures gelebten Lebens. Nein, der Richter, der dich anschauen wird, ist nicht nur der Richter der Herrlichkeit, es ist der Richter, der für dich gestorben ist. Das, was ihr als Glaubende sehen werdet von eurem Leben an diesem Tag des Gerichtes, werdet ihr sehen durch die Augen dessen, der für euch gestorben und auferstanden ist. Er kommt. Und was ist mit denen, die hier als Feinde ihn verurteilt haben, die damals ihre Knie beugten zum Spott und ihn als König priesen, um zu lästern? Nun, in Hinsicht auf die Hauptverantwortlichen dieser Verhandlung, die hohen Priester und die Bestimmenden damals in Israel, bliebe die Frage für uns eigentlich ganz offen. Und von den Evangelien her haben sie keine weitere Perspektive, so sie nicht umkehren und ihn anerkennen. Es ist ein Geheimnis an einer Stelle im Neuen Testament, in Römer 9 bis 11, wo Paulus als einer, der nicht bei der Kreuzigung dabei war, aber sie anschließend fortsetzte, indem er Christus verfolgte, in Gestalt seiner Gemeinde, von Christus selbst überwunden wurde, weil Christus ihm erschien und ihm ein Geheimnis für das Volk Israel zumindest offenbarte. Dass nämlich der wiederkommende Christus die Gottlosigkeit von ganz Israel abwenden wird. Gibt es ein Heil ohne diesen Messias? Weder für die Völker noch für Israel. Gibt es ein Heil, ohne dass wir vor diesem König mit seiner Dornenkrone unsere Knie beugen? Nein. Die Hoffnung für Israel aber, die Paulus geschenkt wurde, ist, wenn Christus noch einmal kommt, dann nicht angespuckt, dann nicht mit einer Dornenkrone, sondern seiner himmlischen Herrlichkeit, werden sie ihre Knie beugen. Du bist der Sohn Gottes, du bist der König für Israel. Das, was Nathanael als wahrer Israelit am Anfang des Evangeliums schon erkennen darf, das steht am Ende. Und so kommen wir zum Schluss zu dem Pilatus, mit dem wir begonnen haben. Was ist Wahrheit? Fragte Pilatus. Interessiert? Irritiert? Neugierig? Vor allen Dingen wohl ausweichend? Er sollte der erste Zeuge sein dafür, dass hier für die Welt der König für Israel gekreuzigt wurde. Er schrieb nämlich den Titel an und gleich in allen drei Sprachen, der Umgangssprache, der Geschäftssprache und der Amtssprache, Griechisch, Aramäisch und Lateinisch, für alle sichtbar in Jerusalem. Jesus von Nazareth, der König der Juden, der König für Israel und die ganze Welt. Wie entsetzt waren die Gegner. Und sie wollten ihn korrigieren. Du darfst nicht sagen, dass er das ist. Du musst sagen, das hat er für sich reklamiert. Das ist er doch nicht. Und das erste Mal in der ganzen Prozessgeschichte gefällt mir Pilatus richtig gut. Im Deutschen ist es ein bisschen breit. Was ich geschrieben habe, habe ich geschrieben. Im Griechischen kommt es noch trockener. Hagegrapha, Gegrapha. Jesus von Nazareth, der König für Israel und die ganze Welt. Gott überwindet uns und die Welt in Hingabe und Liebe. Seine Liebe ist so groß, dass wir ihr nicht widerstehen können. Schaut auf den dornengekrönten König. Schaut auf den erhöhten Christus. Und erwartet den wiederkommenden König. Der Gekreuzigte kommt als Richter. Und wir werden von dem gerichtet werden, der für uns gestorben und auferstanden ist. Was für eine Liebe. Wollen wir beten? Herr Jesus Christus, wie gerne lesen wir die Evangelien und die Berichte von deinen Zeichen und Taten, von deinen Gleichnissen und Reden. Wie gerne hören wir von den Begegnungen, den Heilungen, wie du Menschen den Himmel öffnest, sodass sie ihn offen sehen. Und wie erschütternd ist es, wenn wir sehen, was Menschen, was wir mit dir als König gemacht haben. Du kamst in dein Eigentum und wir als die Deinen haben dich nicht aufgenommen. Wir wollen von Herzen dich einlassen und aufnehmen. Wir wollen von dir neu gezeugt und geboren sein. Wir wollen dich vor Augen haben im Leben und im Sterben. Und wir wollen dir nachfolgen. Wir wollen von dir uns lieben lassen und deine Liebe leben lernen. Wir wollen das reflektieren, was wir in deinem Gesicht sehen. Eine Liebe, die bereit ist, zugunsten der anderen und zur Verherrlichung Gottes das ganze Leben einzusetzen. Du bist der König unseres Herzens, unseres Lebens. Du bist der König für Israel. Du bist der König für die ganze Welt. Und so bitten wir dich von Herzen, du gekreuzigter, dornengekrönter, du erhöhter Herr, komme bald und vollende dein Reich. Amen.